Nicht wunderbar nackt und rosa wie in seiner Träumerei eben, sondern in einem schlichten braunen Mantel und einem unvorteilhaften Hut mit Federn. Plötzlich hellwach kramte er hektisch in seiner Hosentasche nach den Zähnen, die er nicht der Obhut seines Mundes anvertrauen mochte, während er schlief. In nervöser, ungewohnter Verlegenheit wandte er den Kopf ab, kämpfte damit, sie hineinzubekommen und dann darum, sie drinnen zu behalten, und zwar richtig herum. Denn sie wehrten sich jedes Mal. In seiner Verzweiflung riss er das Gebiss wieder heraus und schlug es einmal gegen die Armlehne des Stuhls, um seinen Widerstandsgeist zu brechen, bevor er es sich ein weiteres Mal in den Mund rammte. sagte Kripling und versetzte sich selbst eine Ohrfeige.
»Danke sehr, Gnädigster«,
sagte er dann und tupfte sich den Mund mit einem Taschentuch ab.
»Tut mir leid wegen eben, aber ich schwöre, ich bin dem Ding wie ein Märtyrer ausgeliefert.«
»Ich habe dich nur ungern gestört«, fuhr Frau Hauser fort, während ihr entsetzter Gesichtsausdruck sich allmählich verflüchtigte. »Ich bin sicher, du hattest den Schlaf nötig.«
»Kein Schlaf, sondern Kontemplation«, sagte Kripling und stand auf. »Ich kontempliere den Fall der Sündigen und die Erhebung der Gottesfürchtigen. Heißt es nicht, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein werden?«
»Weißt du, genau das hat mich schon immer etwas beunruhigt«, sagte Frau Hauser. »Ich meine, was passiert mit den Leuten, die nicht die Ersten sind, aber auch nicht unbedingt als Letzte kommen? Du weißt schon, die mittraben und sich alle Mühe geben.« Sie näherte sich der Tür auf eine Art und Weise, die, möglicherweise nicht ganz so subtil, wie sie dachte, eine Aufforderung für ihn war, sie zu begleiten.
»In der Tat eine knifflige Frage, Berenice«, sagte Kripling und folgte ihr. »Die heiligen Texte erwähnen es nicht, aber ich bin überzeugt, dass...«
Seine Stirn legte sich in tiefe Falten. Religiöse Fragen brachten Kripling nur selten aus dem Konzept, aber diese war besonders schwierig. Er beantwortete sie wie ein geborener Theologe.
»Ich bin überzeugt, dass sie weiterhin mittraben, aber möglicherweise in die andere Richtung.«
»Zurück zu den Letzten?« sagte sie mit besorgter Miene.
»Ja, Gnädigste. Aber vergiss nicht, dass sie dann die Ersten sein werden.«
»Ach ja, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Natürlich kann es nur so funktionieren, es sei denn, die ursprünglich Ersten warten darauf, dass die Letzten sie einholen.«
»Das wäre in der Tat ein Wunder«,
sagte Kripling und beobachtete, wie sie die Tür verschloss. Die Abendluft war unangenehm kühl nach der Wärme im Zeitungsarchiv, so dass die Aussicht auf eine weitere Nacht in der Absteige in der Affenstraße umso unerfreulicher war. Er brauchte jetzt selbst ein Wunder, und er hatte das Gefühl, dass sich gerade eins vor seiner Nase zusammenbraute. »Ich vermute, dass es für dich sehr schwierig ist, eine Unterkunft zu finden, Ehrwürden«, sagte Frau Hauser. Im Zwielicht konnte er ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen.
»Oh, ich habe vollstes Vertrauen, Schwester«, sagte er. »Wenn Om nicht kommt, dann schändet er...«
Ausgerechnet jetzt. Eine Sprungfeder war verrutscht. Die Strafe der Götter. Aber es mochte noch so schlimm sein. Vielleicht hatte es auch seine segensreiche Seite. Frau Hauser kam auf ihn zu mit dem Blick einer Frau, die fest entschlossen ist, um jeden Preis Gutes zu tun. Aber es schmerzte auch, denn die Feder war quer über seine Zunge gesprungen. Eine Stimme hinter ihm sagte, »Entschuldigung, aber bist du zufällig Herr Kripling?« Wutschäumend vor Schmerz drehte sich Kripling geradezu mordlustig um. Dann sagte Frau Hauser, »Das ist Ehrwürden Kripling, ganz recht«, und seine Fäuste entspannten sich wieder.
»Tja«,
murmelte er. Ein blasser junger Mann in altmodischem Sekretärsgewand sah ihn an. »Mein Name ist Vorhinein«, sagte er, »und wenn du wirklich Kripling bist, kenne ich einen reichen Mann, der sich mit dir treffen möchte. Heute könnte dein Glückstag sein.«
»Tatsächlich«,
murmelte Kripling.
»Und wenn dieser Mann zufällig Cosmo heißt, will ich mich mit ihm treffen. Heute könnte auch sein Glückstag sein. Was sind wir doch alle für Glückspilze?
Du musst doch auch einen Moment Angst gehabt haben, sagte Feucht, als sie in dem Wohnzimmer mit dem Marmorfußboden saßen und sich entspannten. Zumindest entspannte sich Adorabelle. Feucht suchte.
»Ich weiß nicht, wovon du redest«, sagte sie, während er einen Schrank öffnete.
»Golems wurden nicht dazu gebaut, frei zu sein. Sie wissen überhaupt nicht, wie man mit Sachen umgeht.«
»Sie lernen. Und sie hätte dem Hund niemals etwas zuleide getan«, sagte Adorabelle und beobachtete, wie er im Raum hin und her ging.
»Du warst dir nicht sicher. Ich habe gehört, wie du zu ihr gesprochen hast. Leg die Kelle weg und dreh dich langsam um und solche Sachen.«
Feucht zog eine Schublade auf.
»Suchst du etwas?«
»Die Schlüssel der Bank. Hier müssten irgendwo welche herumliegen.«
Adorabelle machte mit. Ihr blieb gar nichts anderes übrig, wenn sie sich nicht über Gladys streiten wollte. Außerdem hatte die Suite sehr viele Schubladen und Schränke. Und so gab es für sie etwas zu tun, während das Abendessen zubereitet wurde.
»Wofür ist dieser Schlüssel?« fragte sie nach nur wenigen Sekunden.
Feucht drehte sich zu ihr um. Adorabelle hielt einen silbrigen Schlüssel an einem Ring hoch.
»Ach, nein, es müsste ein Bund mit viel mehr Schlüsseln sein«, sagte Feucht.
»Wo hast du den überhaupt gefunden?«
Sie zeigte auf den großen Schreibtisch.
»Ich habe einfach nur gegen diese Stelle gedrückt und dann...« »Oh, diesmal ist es nicht passiert.«
Feucht brauchte über eine Minute, um den Auslöser zu finden, der die kleine Schublade herausgleiten ließ. Wenn sie geschlossen war, verschwand sie nahtlos in der Maserung des Holzes.
»Der muss für etwas Wichtiges sein«, sagte er und steuerte einen anderen Schreibtisch an.
»Vielleicht wurden die übrigen Schlüssel in einer Schublade aufbewahrt. Probier ihn einfach überall aus.«
»Für mich ist das hier nur eine Art Behelfsunterkunft. Ich habe keine Ahnung, was in den meisten dieser Schubladen ist.«
Er kehrte zum Sekretär zurück und durchwühlte den Inhalt, als er von hinten ein Klicken und Knarren hörte. Dann sagte Adorabelle mit leicht belegter Stimme,
»Hattest du nicht erwähnt, dass sich Sir Jacob hier gelegentlich mit jungen Damen vergnügt hat?«
»Anscheinend war es so. Warum?«
»Nun ja, das nenne ich vergnügliche Unterhaltung, kann ich nur sagen.«
Feucht drehte sich um. Die Tür eines schweren Schranks stand weit offen.
»Oh nein«, sagte er.
»Wofür ist das alles? Willst du mich veralbern?«